Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und was soll ich sagen? Es liegt wieder ein erfolgreiches Wochenende hinter uns. Ein, ja, minimalistisches Wochenende, wenn wir es mal so noch benennen wollen. Und ja, ich habe es geschafft, mir doch noch einen Spieler wieder an Land zu ziehen, beziehungsweise wir haben es geschafft, uns doch irgendwie zusammenzufinden, denn es war nicht so einfach und ich sitze jetzt hier bei mir zu Hause in meinem Schuppen und kann Christian Schneider begrüßen. Schneiz, grüß dich, hi.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Wir haben, gerne. War es gestern Abend oder heute Morgen? Wann haben wir miteinander geschrieben?
Ich glaube gestern Abend.
Gestern Abend?
Ja.
Und dann habe ich dich gefragt, ob du die Woche noch kurz Zeit für einen Podcast hast und das war klar, auf jeden Fall. Und dann wollten wir eigentlich erst in die Geschäftsstelle gehen heute. Das wurde dann heute früh leider gecancelt, weil da die belegt ist, was wir ja nicht wussten. Dann hieß es, geht in die VIP-Lounge. Da ist auch das Problem, dass da keine Heizung ist. Und dann haben wir spontan vorhin gesagt, ja, dann treffen wir uns halt bei mir und Schuppen. Und den habe ich jetzt ein bisschen aufgehübscht. Wir müssen noch ein Bild für Aaron machen nachher, für Instagram und Social Media. Dass er das dann.
Das ist kein Problem.
Das kriegen wir noch hin, genau. Naja, das dran denken ist immer so das Problem.
Das stimmt.
Und ja, deswegen bin ich froh, dass du heute den Weg wieder hierher zu mir gefunden hast. Das letzte Mal, ich habe jetzt mal nachgeschaut, das war im September 23, saß man draußen im Garten.
Richtig.
Und da war es, glaube ich, auch das letzte Mal, dass wir uns im Podcast gesehen haben. Ein paar Sprachnachrichten hast du mir letztes Jahr noch geschickt.
Stimmt, ja.
Ja. Natürlich schneit's die erste Frage, wie geht's dir?
Ach, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
Auch ganz gut. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich das hingekriegt habe, weil es ist ja immer nicht so einfach. Mich dann während der Saison mit euch zu treffen, ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Gerade wenn ich es jetzt nicht schaffe, jemand von euch nach dem Training abzufassen, bin ich natürlich immer ganz dankbar auf Jungs wie dich, die spontan Zeit haben, weil sie auch, und das haben wir gerade eben im Vorgespräch schon gehabt, zum Leidwesen von dir persönlich jetzt halt alleine hier sind, ohne die Partnerin. Das heißt, du sagst, hey, du, ob ich jetzt abends zu Hause sitze oder vorbeikomme, ist mir eigentlich wurscht. Deswegen ja. Bin ich halt froh, dass es dann doch Spieler gibt, so wie du, die dann spontan Zeit hat und auch abends halt mal rumkommen. Ne? Also ja. Daher. Deswegen geht es mir ganz gut, weil ich froh bin, dass wir jetzt hier über Eishockey reden können, mal vielleicht so die nächste Stunde. Und es hat auch sehr gut thematisch reingepasst, denn das letzte Wochenende war, fand ich, sehr erfolgreich. Du hast über 120 Minuten sehr erfolgreich gespielt, fand ich.
Danke.
Beziehungsweise waren es, glaube ich, 117, wenn die ja. Ich weiß nicht, wann du vom Eis bist in Kassel, aber ich glaube so 2 Minuten vorher.
Ja, ungefähr so.
Wie fandest du denn das Wochenende jetzt im Nachhinein?
Ah, ich fand es aufregend. Das erste Pflichtspiel für mich. Bin relativ froh, dass es so gut geklappt hat alles. Natürlich fährt man dann nach Kassel und denkt sich erstmal, dankbares erstes Spiel.
Ja, genau.
Hat aber eigentlich, ich finde, wir sahen nicht schlecht aus. Ja. Trotz der Niederlage. Wir hatten auch ein paar gute Chancen. Oleg war auch gut im Tor. Und bei 1-0, das hätte auch ganz einfach anders aussehen können.
Ja.
Und dann das zweite, das erste Heimspiel dann für mich. Die, ich nenne es mal Rache aus der Preseason, ja. Aus der Vorbereitung. Das Sachsen-Derby. Unser einziges Derby dieses Jahr.
Ja.
Einfach auch froh, dass wir da das Spiel auch gewinnen konnten. Vor allem, es sind ja nur zwei Heimspiele für unsere Fans, zwei Heimderbys.
Das stimmt.
Und ja. Das war uns Jungs auch wichtig, dass wir da auch auf jeden Fall Gas geben wollen.
Man hat es ja auch wieder gemerkt, die Intensität war da. Wenn wir jetzt ganz kurz mal über Weißwasser sprechen wollen, noch ganz kurz. Die Intensität war da, die Zuschauer waren da. Ich denke, das hat einfach ganz gut auch gematcht, so dass die Energie vom Eis auf den Rängen und von den Rängen auch wieder zurück aufs Eis. Oder wie hast du es empfunden?
Ja, also wir sind rein. Die Leute waren alle schon heiß drauf, dass es endlich losgeht. Die Jungs waren heiß und war einfach ein Megaspiel von allen Leuten, die da waren.
Lass uns jetzt mal noch ganz kurz, bevor wir gleich nochmal über Weißwasser ein bisschen reden, auf Kassel schauen. Im Endeffekt Ja, so ein 1-0. Es ist ja so ein Ergebnis, was es im Eishockey relativ selten gibt und auch eigentlich ein Ergebnis, wo du halt sagst, ja, das, also geringer kannst du halt, also minimalistischer kannst du halt im Endeffekt eigentlich gar nicht spielen. Und es ist im Endeffekt auch gefährlich, so ein 1-0, weil selbst wenn Kassel jetzt so gedacht hat, okay, wir kriegen das jetzt irgendwie über die Zeit, ich sag mal so, wenn du jetzt in der 55. Minute das 1-1 schießt, dann kann das Ding auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Ja, siehe unser Auswärtsspiel in Krefeld letztes Jahr.
Ja.
Da haben wir auch das 1-0, haben wir das 1-0 bekommen und dann kurz vor Schluss das 1-1 geschossen, ja, und direkt in der Overtime zugeschlagen.
Genau, weil du das Momentum dann hast.
Genau. Ja, wie du gesagt hast, ist selten. Aber das, wie gesagt, das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können in beide Richtungen.
Ja.
Ja, also Kassel kann da eigentlich froh rum sein.
Ja, weil fährt man dann enttäuscht in die Kabine? Weil die Sache ist ja die, es passiert ja nicht oft, dass du auswärts in Kassel spielst und nur ein Gegentor kriegst. In der Regel, wenn du in Kassel ein Gegentor kriegst, gewinnst du ja eigentlich das Spiel, weil zwei Tore kann man ja eigentlich immer mal schießen im Endeffekt. Ne? Jetzt hat es bei uns halt ein bisschen leider nicht geklappt. Wie gesagt, Oleg hat auch einen super Job gemacht, also da muss ich auch den Kollegen vom Eisblock ein bisschen widersprechen, die gesagt haben, dass er nicht viel zu tun hatte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da schon ein paar gute Chancen von uns eigentlich gesehen, die Oleg auch gut rausgefischt hat. Wie hast du es gesehen?
Ähnlich wie du, also vor allem in der Schlussphase dann haben wir noch viel Druck gemacht und da hat er dann auch noch gut gehalten und ich meine, ich glaube, das waren bei ihm auch um die 22 Schüsse müssten es gewesen sein.
Warte, ich habe es nicht aufgeschrieben. Nee, ich habe nur die Schüsse von Kassel, Mist.
Okay. Und es hätten auch 22 Tore sein können, so ist es nicht.
Ja.
Also da hat er trotzdem seine Arbeit gut gemacht, die Null steht. Und zu der anderen Frage wegen den Gefühlen, also ich würde sagen, gemischt. Also einerseits, man ist enttäuscht, keine 3 Punkte geholt, so, man war ganz knapp dran, aber man war halt doch nicht da. Aber man hat trotzdem einen guten Job gemacht. Hm. Auswärts in Kassel hat man sich trotzdem gut präsentieren können. Aber es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Vor allem Jussi war, glaube ich, auch relativ zufrieden. Klar, meinst du, bist gehst halt ohne Punkte nach Hause, ne? Ob du jetzt 8-1 verlierst oder 1-0. Aber es ist halt für den Kopf, glaube ich, ein Unterschied.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das hat uns auch noch den Schwung mitgegeben in den Sonntag rein.
Ja.
Ich glaube, das hätte auch anders ausgesehen, hätten wir da zweistellig verloren oder was weiß ich. Und dann das Derby zu Hause, noch mehr Druck.
Ja.
Ja, aber super Wochenende.
Du hast gerade eben schon angesprochen, dein erstes Pflichtspiel. Ich weiß nicht, wann dein letztes jetzt in der letzten Saison gewesen ist. Aber du verdrehst auch schon, irgendwo musst du auch überlegen.
Ja.
Also es ist lang her. Wie geht man denn dann eigentlich in das Spiel, wenn man dann weiß, oh, jetzt kann ich wieder ran, jetzt fühle ich mich auch selber wieder bis in einer guten Form im Endeffekt. Und kannst halt genauso wie, weil für unsere Spieler, die immer auf dem Eis sind, die können das letzte Jahr eigentlich schon viel, viel eher wieder vergessen machen. Ne? Egal, ob es in der Vorbereitung durch Tore ist, durch Vorlagen oder ob es jetzt in den ersten Spielen halt ist. Ne? Und du als Torhüter, ihr müsst ja immer darauf warten, bis deine Gelegenheit wiederkommt, ne? Mal auch ein schlechtes Spiel wieder gut zu machen. Ne? Im Endeffekt, jetzt hast du so lange drauf gewartet, dann direkt natürlich gegen Kassel, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Also wie war das Gefühl für dich jetzt wieder nach doch einer relativ langen Zeit wieder zu spielen?
Einerseits natürlich richtig nervös, auch vom Kopf her. Andererseits, du hast davor schon Preseason-Spiele gehabt. Und konntest dich da auch gut eigentlich vorbereiten. Konntest du Sachen ausprobieren, was tut dir gut vom Spiel, was nicht. Dafür sind ja so Vorbereitungsspiele eigentlich da. Und im Endeffekt ist es dann eigentlich nur eine Kopfsache.
Hm. Ja. Jetzt lief es ja, wie gesagt, gegen Kassel auch gut. Ihr habt den, wie du gerade eben schon gesagt hast, so den Schwung dann mitgenommen gegen Weißwasser und jetzt weiß ich meine, du kennst es ja, ne? Wie es ist, in Krimmetschau zu spielen. Und wie gesagt, du hast auch kennengelernt, wie es ist, in Klingenthal zu spielen vor 12.000 Zuschauern. Hast du schon mal gesagt, das war dein Highlight-Spiel auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja viele neue Spieler in der Mannschaft, die natürlich auch kennen, vor vielen Zuschauern zu spielen. McAuley, Ruck, die kennen das. Aber ich habe auch schon in der Vorbereitung gehört, dass auch Adam McCormick sehr fasziniert war von dem ersten Vorbereitungsspiel, wo schon gefühlt 3.000 Zuschauer da waren. Zumindest hat mir das Jussi gesagt, dass Adam gesagt hat, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Deswegen jetzt so die Frage, wie haben so die Teamkollegen, die neu hier in Grimmelschau sind, auf die durch die Kulisse der ersten beiden Spiele, war ja auch schon gegen Krefeld eine volle Hütte und eine richtig laute, geile Stimmung. Wie nehmen die das wahr?
Da erinnere ich mich genau an eine Szene. Nach dem Training, das war nach dem Spiel, nach dem Krefeld-Spiel, standen wir so eine Runde und Luis Brune kam noch dazu, hat gesagt, das ist doch richtig geil, ey, wenn die Fans einen anschreien und man aufs Eis geht, die Hütte brennt, ist einfach geil.
Ja.
Und ich denke, die anderen sehen das genauso.
Ja.
Also man fährt im Training aufs Eis, ins Stadion, die Ränge sind leer, man sieht den Wald, wenn man den sieht durch den Nebel.
Ja.
Und dann ist auf einmal die Hütte voll und die Halle bebt. Das ist echt cool hier in Grimmelschau.
Das ist schön, das geht runter wie Öl, schneit. wann hast du erfahren, dass du spielst?
Wann ich erfahren habe, dass ich spiele? Das müsste irgendwann Mittwoch müsste das gewesen sein. Genau.
Okay. Das ist ganz gut, weil da hast du ja dann doch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten, wie als wenn es jetzt so wäre, dass du Donnerstag erfährst, oh Gott, du musst ran. Wie geht man dann in die Woche rein? Ich meine, du hast gerade eben schon gesagt, du warst ein bisschen aufgeregt, jetzt vor dem ersten Spiel, logischerweise nach so langer Zeit. Wie war das so die ersten 2-3 Tage vorher? Trainiert man da anders eigentlich?
Die Kunst ist, es nicht anders zu machen. Okay. Also man sollte eigentlich genauso trainieren, wie wenn man nicht spielen würde. Also so gehe ich an die Sache ran. Weil warum sollte man was verändern, wenn es davor gut klappt, wenn man sich gut fühlt? Warum muss man auf Krampf was verändern? Und dann natürlich einen Tag davor sollte man jetzt vielleicht nicht noch ins Fitnessstudio gehen und schwere Kniebeugen machen oder sowas. Da sollte man schon drauf aufpassen. Aber auf dem Eis alles mitnehmen, vielleicht einen Ticken fokussierter und sagen so, okay, jetzt ist das wie eine Spielsituation und der Scheibe komplett nachgehen, auch für einen Nachschuss noch irgendwo da sein, obwohl da kein Spieler mehr steht. Genau. Also ich würde sagen, genauso, bloß ein Ticken fokussierter.
Gibt's zwischen dem, der am Wochenende spielt und dem, der im Endeffekt Backup ist, eine andere Kommunikation vorm Spiel oder beziehungsweise ja vorm Spiel definitiv, aber auch schon während der Trainingswoche mit den Verteidigern?
Nee, da wird ganz normal, ich spreche mit den Verteidigern genauso wie Kevin und da wird auch nichts dran geändert, weil im Endeffekt, falls irgendwas passiert im Spiel, dann muss der andere rein und wenn er davor aber mit Verteidigern nichts ausgemacht hat oder nicht irgendwelche Taktiken besprochen hat, dann ist das genauso blöd.
Ach, das heißt, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, es gibt auch zwischen Torhütern und Verteidigern, wir wollen jetzt nichts von uns in Grimmelschau verraten, aber generell gesprochen jetzt, gibt es doch taktische Absprachen.
Ja, also das kann ich schon sagen. Es hat jeder Verein, jeder Torhüter mit seinen Verteidigern. Es sind halt, man schießt der Stürmer oder ein Spieler der Gegnermannschaft schießt die Scheibe tief, der Torwart stoppt die Scheibe, so ein Beispiel. Und dann ruft der Verteidiger Begriffe zu.
Ja.
Und dann dadurch weiß der Torwart, okay, da kann ich die Scheibe hinspielen.
Okay.
Oder das muss ich mit der Scheibe machen. Das hat jeder Verein. Bei jedem Verein ist es auch unterschiedliche Begriffe. Und das muss man halt auch vorher mit den Verteidigern absprechen. Oder man schaut sich halt auch die Gegner an, wie die spielen. Und dann spricht der Verteidiger, hey, ich habe die Seite und du musst dann als Torwart dann darauf achten. Okay. Und das ist ja. Aber da spricht man trotzdem allgemein.
Und gibt der Verein sozusagen die Begriffe vor oder ist das dann was im in der Zusammenarbeit zwischen dir und den Verteidigern entsteht? Oder ist das was, wo Jussi auf gut Deutsch wie die NFL-Trainer wie so ein Playbook hat, wo der sagt, okay, pass auf, Green 55 heißt stoppen und wieder ins Tor rennen und Sacher kommt und nimmt das Ding?
Also in der NFL ist es ja ganz verrückt. Ja. Die haben ja verrückte Begriffe, aber bei uns, man könnte sie sich schon fast selbst erklären, wenn man diese Sachen hört.
Ja.
Und dadurch ist es auch bei vielen immer dasselbe.
Mhm.
Oder und deshalb braucht Jussi eigentlich auch nicht viel zu sagen.
Okay.
Und auch die Begriffe sind eigentlich relativ selbsterklärend. Und der hat nur gesagt, hey, ihr müsst euch zurufen, macht aus, was ihr euch zurufen wollt. Und ja.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass wir am letzten Wochenende nur ein Gegentor bei 5 gegen 5 bekommen haben. Das andere war ja im Powerplay-Tor,
ja,
jetzt von Weißwasser. Das hat Jussi ja auch, sag ich mal, gerade nochmal speziell hervorgehoben, gerade wie wir momentan auch defensiv spielen, wie diszipliniert wir defensiv spielen. Und was würdest du jetzt sagen, was macht uns momentan gerade defensiv so stark? Weil wenn ich mir wenn ich mir unsere Verteidigung angucke, es ist ja fast 1:1 bis auf Adam die gleiche wie letztes Jahr.
Ja, also ich finde, dass auch die Stürmer richtig gut zurückarbeiten und was dieses Jahr halt besonders ist, dass sich keiner zu schade ist, irgendwas, die Drecksarbeit zu machen oder sowas. Und da geht jeder hart rein und versucht halt für seinen Nebenmann das Beste rauszuholen. Mhm. Und das ist sehr wichtig und das ist, glaube ich, der große Unterschied dieses Jahr.
Okay. Jetzt ist es ja so, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel spicken. Dass du jetzt bist du ja reingegangen, also wie gesagt, jetzt hast du ja dein erstes Wochenende gehabt. Und wir müssen ja dazu sagen, Kevin hat die ersten beiden Spiele gespielt und hat einen hervorragenden Job gemacht. Jetzt kommst du rein, lieferst genau wieder so gut ab. Du hast eine Fangquote, das hab ich jetzt mal heute rausgesucht, von 97,1. 97,01. Bedeutet dir eigentlich so eine Fangquote was? Ist es was, wo du als Goalie drauf schaust? Oder ist es eher so, was bringt mir eine 90er Fangquote, wenn wir doch mit 0 Punkten ausgegangen sind?
Ich wünschte, sie würde mich nicht interessieren. Dass ich halt mehr einfach aufs Team schauen kann.
Ja.
Aber wie bei den Spielern sind es halt die Punkte.
Mhm.
Und die Punkte entscheiden halt nächstes Jahr über einen Vertrag. Und man will sich ja trotzdem von der besten Seite zeigen. Und man wird ja auch dadurch verglichen. Also im Endeffekt ist es halt schon etwas Relevantes.
Mhm.
Aber mir wäre es lieber, wenn wir, also ich brauche keine gute Fangquote und dann steigen wir ab. Das bringt mir ja gar nichts und das möchte ich auch nicht. Und dann wären mehr Playoffs viel lieber.
Im Endeffekt kommt ihr mit einer guten Fangquote auch in der Regel.
Theoretisch,
ja, das stimmt, Punkte.
Im Eishockey weiß man nie.
Wenn du immer noch 1-0 verlierst, dann hast du eine gute Fangquote wahrscheinlich.
Aber keine Punkte,
das richtig stimmt. Apropos Punkte. Wir müssen noch über zwei Spieler am Wochenende reden, die der eine hat wieder mal abgeliefert, der andere hat endlich mal abgeliefert und das ist in dem Fall dann Siggi. Für den hat es mich echt ein bisschen gefreut, dass er jetzt auch selber sich mal wieder belohnt hat für diese Arbeit, für dieses Aufreiben vorm Tor. Ich nehme mich da selber nicht raus. Ich hatte auch von Siggi mehr erwartet, auch letztes Jahr, auch in der Vorbereitung jetzt. Klar, du als Zuschauer, der nicht jede Szene genau so auseinander nimmt wie wahrscheinlich Jussi und dann eigentlich sagt, nee, pass auf, Siggi ist wichtig für die Mannschaft, du als Zuschauer guckst nur eine Importstelle, was bringt der für ein Output? Gut, 27 Punkte könnte mehr sein bei 50 Spielen. Ja. So ist ja das normale Denken. Und ich denke auch, dass Siggi selber nicht zufrieden gewesen ist. Hat Jussi auch gesagt, du musst dir nicht 100-mal sagen, das wäre mal schön, wenn du ein Tor schießt. Das weiß der halt eigentlich selber.
Ja.
Deswegen freut es mich ungemein, weil er ja auch, so wie Jussi mir das jetzt letzte Woche nach dem Podcast gesagt hat, auch enorm wichtig für die Kabine ist. Und was würdest du jetzt sagen, wie sehr hat es dich denn gefreut, dass sich Siggi jetzt endlich auch für seine Arbeit halt belohnt hat?
Das Erste, was ich nach dem Spiel zu ihm gesagt habe, zum Glück hast du dich daneben geschossen.
Okay.
Ja, also wir beide ziehen uns immer auf.
Ja.
Also wenn er im Training bei mir ein Tor schießt, dann kann ich mir was anhören von ihm und andersrum genauso.
Wenn du ihn wegfängst.
Wenn ich ihn wegfänge oder der hoch ins Plexi geht, sage ich, ja, schönes Field Goal geschossen.
Ja.
ja, also der ist, wie Jussi gesagt hat, unglaublich wichtig für unser Team.
Hm.
Auch wenn er da, sag ich mal, Ladehemmungen hat. Aber trotzdem, was auch für uns wieder, komme ich wieder zum Thema zurück, uns ausmacht, ist auch das Spiel ohne die Scheibe. Da macht er auch einen guten Job, supportet halt seine Nebenleute. Auch in der Verteidigung geht er dann hart ran an den Mann. Und dann ist es auch trotzdem schön, dass er sich auch mit Toren belohnen kann.
Mhm.
Ja, Jussi ist ein Trainer, der schaut halt auch nicht nur auf die Punkte, sondern wie sind die Leute charakterlich, wie passen die rein.
Mhm.
Und genau so ist halt unsere Mannschaft, die ist entstanden, eine besondere.
Ja, da reden wir auch gleich noch drüber. Wen Jussi letzte Woche auch nochmal besonders hervorgehoben hat, war Vinny. Also ich sitze ja sowieso im Saponari-Fanbus, das weiß jeder, der den Podcast anhört. Ich bin ein riesen Fan von Vinny, von seiner Art und Weise, wie er spielt und von allem. Ich will das jetzt nochmal nicht wiederholen, das weiß jeder, dass ich den Typen geil finde. Und auch Vinny stand im Sommer nicht zwingend positiv im Licht. Er hat letztes Jahr eine verheerende Plus-Minus-Statistik gehabt, aber ich habe auch das mir so erklärt, wenn du permanent auf dem Eis stehst, hast 30 Minuten Eiszeit, spielst Überzahl, spielst Unterzahl, bist bei 5 gegen 5 auf dem Eis, dann stehst du zwangsläufig auch bei Gegentoren halt auf dem Eis. Also so konnte ich mir halt seine Plus-Minus halt erklären. Jetzt erzählt mir Jussi letzte Woche im Pod, nicht im Podcast, sondern da danach, dass Vinny für ihn ein enorm wichtiger Spieler ist. Gerade als Bindeglied auch zwischen Trainer und Mannschaft und vor allem auch für jemand, der für ihn halt sehr wichtig ist. Jetzt zeigt Vinny auch genau das, was wir alle uns von ihm erhofft haben in den ersten Spielen auf dem Eis. Er spielt grandiose Pässe in Überzahl, hat 2 Tore geschossen, wo ich bei beiden immer noch genau die Lücke versucht zu finden, die er dann da gesehen hat. Ja, wie würdest du jetzt auch die Leistung von Vinny, sage ich mal, beurteilen?
Vinny ist auch ein super Spieler. Ärgert mich auch auf dem Training. Er hat einen sehr, sehr guten Schuss. Aber zum Glück weiß ich schon mittlerweile, wo die meistens hingehen. Er ist auch immer fleißig, arbeitet auch viel. Wenn ihm auch was nicht passt, dann sagt er es auch. Mhm. Versucht auch die Jungs zu motivieren. Hält auch mal gerne eine Ansprache.
Echt? Der wirkt immer so schüchtern.
Ja, aber im Drittel dann, in der Drittelpause oder sowas, wenn ihm was nicht passt auf dem Eis, also jetzt nicht im bösen Sinne, sondern eher so motivierend, versucht auf die Jungs einzuwirken. Und deshalb wahrscheinlich dann auch der Kommentar von Jussi, dass er für ihn auch wichtig ist.
Mhm.
Er wird auch von Jussi auch einbezogen mit Wolschi und den anderen Assistenten. Auch Trainingsfragen oder allgemein sowas. Und ja, ein super Spieler, bindet sich gut ein.
Ich hoffe, dass ich den jetzt noch irgendwann in den Podcast kriege. Also, weil ich mich gerne mit ihm unterhalten würde.
Ja.
Wir müssen noch über einen Spieler reden, der, wie wir jetzt natürlich auch wissen, warum er jetzt nochmal in Kanada war mit Adam. Müssen wir jetzt nicht nochmal im Podcast aufwärmen, kann jeder nachlesen, was da die Gründe waren, müssen wir jetzt hier nicht ansprechen. Was ich nur für eine Frage an dich habe, ist, wie oder was kann die Mannschaft jetzt machen, um Adam aufzufangen, abzulenken. Ja, keine Ahnung, was da jetzt so das richtige Wort ist, aber was kann die Mannschaft jetzt für ihn machen?
Ich glaube, einfach so weitermachen. Das ist, glaube ich, das Beste. Also ihn jetzt auch nicht als besonders oder
anders behandeln,
ja. Richtig. Sondern einfach ganz normal, wie jeder andere auch, ein Teammitglied, muss seine Leistung zeigen, trainiert mit uns, ganz normal, hat Spaß auch mit uns.
Ja.
Und ja.
Wurde auch direkt von den Fans separat nochmal gefeiert. Also ich denke, dass viele, viele Fans auch froh waren, dass Adam wieder zurückgekommen ist. Weil teilweise ging es ja auch, wie es ja immer so schnell ist, logisch ist ja auch immer schwierig für einen Verein zu sagen oder transparent in so einer Nummer zu sein. Es ist was Hochpersönliches. Du willst dem Spieler ja nicht vorgreifen, logischerweise. Ja. Trotzdem wirkt es für die Fans auch komisch, wenn man merkt, okay, da ist ein Spieler da, der ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft sein soll, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft sein soll.
Und ist auf einmal nicht mehr da.
Der ist auf einmal nicht mehr da.
Ja.
Du kannst nicht sagen, wann er wiederkommt, beziehungsweise du sagst, wann er wiederkommt, dann heißt, er bleibt doch noch eine Woche länger in Kanada. Was unter dem Gesichtspunkt, wenn man weiß, was passiert ist, vollkommen verständlich ist, ne? Würde jeder 100% nachvollziehen.
Ja.
Aber trotzdem.
In dem Moment weiß man es nicht. Ja, deshalb ist es einfach wichtig, nicht einfach direkt drauf zu hauen und sagen, ja, nur weil es ist schon oft passiert. Spieler sind nach wieder Übersee zurück.
Und kommen nicht wieder.
Ich glaube, jeder Fan kennt mindestens eine Geschichte von sowas. Und wenn man dann sowas hört, ohne die Hintergründe, dann hat man so natürlich sowas sofort im Ding, im Kopf. Aber ich hoffe, dass da alle einfach dann auch, wenn wieder irgendwie sowas ist, erstmal ruhig bleiben,
ja.
Abwarten, was die Situation ist, auf den Aaron vertrauen, was er da schreibt. Und das sage ich meiner Freundin auch immer wieder. Alles hat irgendwelche Gründe.
Ja.
Und im Endeffekt ist er wieder zurückgekommen.
Die Fans haben es honoriert.
Wir als Jungs auch.
Ja. Echt?
Der hat nach dem Sachsen-Derby hat er direkt unseren MVP-Helm bekommen.
Ach, cool.
Ja.
Also habt ihr sozusagen, wie es ja auch üblich ist, kürt ihr auch in der Mannschaft nach dem Spiel euren...
Richtig, nach dem Sieg haben wir so einen Helm. Ich weiß gar nicht, Skalsi, glaube ich, hat den mal reingebracht. Das ist so ein Bauarbeiterhelm mit so einem...
Ah, das hab ich schon mal gesehen.
Mit so einem Puck, der sieht aus, als wäre er so im Kopf eingeschlagen.
Ja, ja.
Und die Spieler können dann, nachdem sie den Helm bekommen haben, mit dem goldenen Stift ihre Nummer draufschreiben. Genau. Trainer hält seine Ansprache. Dann der Spieler, der den zuletzt bekommen hat, hält auch eine kurze Ansprache, sagt vielleicht, hey, der hat gut gespielt, aber der Helm geht heute an den und den.
Ja, ja, genau, wie man es kennt, ja.
Und dann hält derjenige noch eine kleine Rede und dann fertig.
Nimmt er den Helm dann mit nach Hause ins Bettchen oder kommt er dann wieder an einen gewissen Ort in der Kabine?
Der bleibt dann erstmal am Platz.
Bei ihm? Bei dem jeweiligen Spieler.
Genau, der bleibt da am Platz. Zum Auswärtsspiel packt die Norman ein, weil da auswärts braucht man den natürlich auch.
Ja.
Genau.
Kann man doch zum Schlafen im Bus aufsetzen.
Theoretisch ja, aber ich glaube, ein bisschen unbequem.
Das stimmt. Schneid, wir müssen über eins reden. 8,3% Powerplay-Quote, 72% Unterzahlquote, 38% Bully-Quote. Wenn wir was Negatives aus den ersten vier Spielen finden wollen, wären das so Zahlen, wo ich sage, da könnten wir irgendwie nochmal ran, oder?
Ja, aber ich denke dann, wenn man das so hört, das ist glaube ich so das, was man am besten trainieren kann.
Ah, okay.
Naja, also du kannst dein Powerplay trainieren, du kannst dich darauf einstellen, hat die Gegnermannschaft ein bestimmtes Unterzahl, was sie immer gerne spielt, wie spielen sie das? Da kann man sich gut anpassen. Bullies kannst du nach dem Training, wir haben noch meistens eine halbe Stunde Zeit, selber noch irgendwas zu machen mit den Jungs. Da kannst du den Jungs sagen, hey, schmeiß mal ein paar Scheiben ein, mach mal die paar Bullies. Genau. Und ich glaube, da kann man gut dran arbeiten.
Auf jeden Fall. Schneid, jetzt lass uns mal über dich reden. Du bist ja nicht jetzt umsonst nochmal hierher gekommen. Ich bin froh, dass wir uns hier wiedersehen. Ich habe es dir ja auch im Sommer direkt geschrieben, nachdem das veröffentlicht wurde, dass du weiterhin hier bleibst. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Am 14. Mai hat die Freie Presse geschrieben, dass du dich wahrscheinlich auf Clubsuche begeben musst, denn die Eispiraten planen, sich zu verjüngen. Sagen wir es mal einfach mal so. Bis dahin, bis zu dem 14. Mai, ist ja ein ganzes Stück halt auch vergangen nach Saisonende.
Ja.
Wie lief bis dahin die Kommunikation ab? Also hast du das eigentlich schon nach der Saison gewusst? Ah, okay. Es soll eine Veränderung auf der Goalie-Position geben?
Also direkt nach der Saison habe ich es noch nicht hundertprozentig gewusst. Das war im Raum, dass da eine Änderung stattfinden sollte.
Mhm.
Kommunikation, man hat ein paar Mal telefoniert. Aber jetzt auch nicht so häufig.
Mhm.
Und man hat sich natürlich einen Kopf gemacht. Wie geht's weiter? Man würde ja auch gerne bleiben und so weiter.
Ja.
Genau. Ja, war schon ein bisschen Krisenzeit in meinem Kopf.
Das kann ich mir vorstellen, denn du hast in dem Interview auch gesagt, dass Krimmetschau dir ja schon wie eine zweite Heimat ist, da reden wir gleich noch drüber, und dass du halt gerne bleiben würdest. Dann kam 5 Tage später, am 19. Mai, die Verpflichtung von Nikita Kwap. Ab da war es wahrscheinlich für dich noch schwieriger, könnte ich mir vorstellen, denn dann hast du ja gewusst, oh Mist, jetzt ist hier wirklich so ein junger Goalie halt da, der fällt in die U-Regel. Nur deswegen hast du ja, oder haben wir ja dieses Problem, wegen dieser Ü24-Regel. Aber am 28.05. dann die offizielle Pressemitteilung, dass Nikita die Gelegenheit hat, jetzt in der NHL zu spielen, hat da seinen Entry-Level-Vertrag bekommen von Carolina. Hat jetzt übrigens auch letzte Nacht, glaube ich, das erste Mal gespielt, oder zumindest als Backup war er mit auf dem Eis, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und am selben Tag kam noch die Meldung, dass du bleibst. Das war für mich irgendwie ziemlich verrückt, dieser Tag an sich, ne, so dieses, okay, du hörst früh Nikita Kwap geht, du denkst dir, oh mein Gott, jetzt hast du eigentlich einen guten, jungen Goalie mit Ambition, jetzt verlässt er, und dann kommt direkt danach auch die positive Meldung, Schneitz bleibt, für mich zumindest eine sehr positive Meldung, warum, erkläre ich dir nachher gleich noch. Wie hast du den Tag erlebt?
Ich glaube, das waren tatsächlich ein paar Tage dazwischen. Wenn ich mich.
Ja, genau, am 19.
Aber ich glaube, das war andersrum. Ich glaube, dass auch jemand geschrieben hat, dass ich mit Nikita dann spielen würde. Und dann kam Nikita.
Soll gehen.
Genau. So also, meine ich das, dass es. Aber ich kann
also
mich natürlich.
Also war eigentlich an dem 19.05., wo Nikita unterschrieben hat, hier in Krimmetschau, am 19. Mai, war kurze Zeit später auch schon klar, dass du. Prinzipiell, oder dass du theoretisch eigentlich auch bleibst.
So habe ich es.
Dass ihr dann so dieses Goalie-Duo bildet.
Genau.
Ein so. Ü24er, ein U-Spieler.
Genau. Weil du es auch angesprochen hast, dass es dann dadurch schwieriger wurde.
Nee, für den Kopf
ja,
vielleicht
genau.
Schwierig.
Genau. Aber ich glaube, das wurde sogar ein bisschen leichter dadurch, weil die Anforderung war ja eigentlich 2 zu holen. 2 U-Spieler. Und dadurch, dass da einer schon da war, hätte man sagen können, okay, wir nehmen Schneitz trotzdem und schauen dann nach einem Spieler, der in die U-Regel reinpasst.
Ja.
Okay. Und vielleicht wäre das dann ein bisschen einfacher gewesen. So habe ich es mir eingeredet. Ja. Vielleicht war es dann auch so. Genau. War dann aber auch auf einmal verrückt. Kam dann zu uns nach Krimmetschau und dann auf einmal wieder in die NHL rüber.
Genau, ich meine, der war ja auch schon hier. Der hat es ja alles angeguckt.
Ja,
und
das habe ich auch schon gehört.
Genau. Ab wann wusstest du, dass du definitiv hier in Krimmetschau bleibst?
Es müsste auch da ungefähr um den Zeitraum gewesen sein.
Ja.
Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau.
Wie viel, Weil du vorhin schon gesagt hast, es war schwierig für den Kopf. Wie viel Last ist dann von dir abgefallen, wo du dann gehört hast, okay, nee, hier geht's doch weiter?
Ich war überglücklich und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, hey, jetzt kann ich den Sommer endlich genießen.
Ja.
Und es war dann aber auch schon fast Mitte, Ende Mai. Ja, ja, also bis dahin war wirklich, ich bin aufgestanden, habe mein Training gemacht und so weiter. Habe mich versucht immer abzulenken. Aber dann kommen dann halt immer so kleine Momente, wo du dann wieder denkst, okay, scheiße, da ist ja noch was.
Mhm.
Und du kannst nichts dran ändern. Und war eine Megalast, die einfach abgefallen ist.
Hast du parallel dich noch umgehört?
Natürlich, also mein Agent hat seinen Job gemacht, hat mich auch angeboten und so weiter.
Aber hast du dann gesagt, du willst trotzdem warten, was Grimmitschau macht? Also, oder wie ist das?
Ja, ja, genau.
Weil wir jetzt gerade dabei sind, du hast, wie gesagt, in dem Artikel auch geschrieben, Grimmitschau ist und war, damals war es ja noch so ein bisschen, man wusste nicht so ganz genau,
genau.
Eine zweite Heimat für dich. Jetzt hast du ja schon gesagt, das ist eine riesen Last abgefallen. Jetzt ist ja Grimmitschau nicht die geilste Stadt. Gerade wenn wir vorhin im Vorgespräch wissen, dass du mit deiner Freundin jetzt auch nach Ravensburg gezogen bist.
Ja, das ist ein bisschen Unterschied, aber ja.
Das stimmt. Aber was bedeutet dir Grimmitschau?
Also wie gesagt, wenn es nicht die Stadt ist, dann muss es voran was anderem liegen und ja, das sind halt einfach die Menschen.
Ja.
Das ist wie so ein kleines Dorf einfach. Angefangen bei meinen Mitspielern, die ich zu schätzen weiß, und wir haben zum Beispiel mit Ole Olef seit, weiß ich nicht, drei oder vier Mal zusammen haben wir ein Neujahr verbracht.
Mhm.
Und dann geht's weiter mit den Fans und so weiter. Also man kennt auch schon einige und man weiß, okay, die fragen immer nach einem Schläger oder die will immer noch ein Foto, obwohl sie schon 10 hat. Oder die andere möchte noch mehr Autogramme auf ihrem Trikot haben.
Mhm.
Und es ist einfach ganz herzlich hier.
Mhm.
Und das gefällt mir sehr, dass da niemand so in sich gekehrt ist, und sondern man wird freundlich begrüßt. Ja. Jeder kennt jeden. Ist einfach schön.
Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, für mich persönlich freut es auch, dass du hier bist und bleibst, weil nicht nur, weil ich dich als tollen Menschen kennengelernt habe, sondern weil ich es auch nicht verstanden hätte von Vereinsseite her. Du bist vor 5 Jahren hierher gekommen, beziehungsweise vor 4 Jahren, du gehst jetzt in deine 5. Saison, mit 22. Als junger, ambitionierter Goalie und hast an der Seite von Luka Kratschner, von Ilya Scharipow, von Oleg Schelin, bist du gereift. Von jemand, der am Anfang 10 Spiele hatte im ersten Jahr, dann sind es 12 geworden, dann sind es letztes Jahr 25 gewesen. Das heißt, du baust dir über die Jahre hinweg nicht nur ein Vertrauensverhältnis auf, sondern du baust dir eigentlich deine kommende Nummer 1, meiner Meinung nach, auf. Und wenn's, oder wenn es die 1B ist, wenn du ein gutes Goalie-Duo hast, wie jetzt Reis Schneider zum Beispiel, dann hätte ich nicht verstanden, jetzt zu sagen, nur wegen dieser scheiß Ü-Regel, wenn man so jemanden dann wie dich gehen lässt im Endeffekt. Und deswegen bin ich froh, dass Jussi mir letzte Woche im Podcast gesagt hat, wo ich gefragt habe, was waren die Gründe für die Verpflichtung von Schneitz, hat er gesagt, Quality beats Age. So. Jetzt, wie denkst du darüber, wenn du jetzt sowas hörst?
Ah, es freut mich, dass er so, dass er das so gesagt hat.
Ja.
Ja, also auch als ich in Kontakt war mit Ronny, Buschi, Jussi, da hast du in jedem Telefonat gehört, diese scheiß U-Regel. Ja, also es gibt viele Sachen an der Regel, die halt uns Spielern auch in der Kabine, wir reden oft darüber, was uns da nicht erschließt, was ein bisschen unsinnig ist, was eigentlich gut gemeint ist, aber in der Praxis nicht so gut leider funktioniert. Und dann aufgrund so einer Regel das Leben dann so von einem anderen so zu verändern, das ist halt dann ein bisschen blöd, wenn man das so sagen kann. Aber wie gesagt, es freut mich, dass Jussi das so sieht.
Hat er gesagt.
Und ja.
Das macht einen stolz.
Ja.
Jetzt habe ich ja gerade eben schon die Torhüter genannt, mit denen du zusammen immer und du, als du auf dem Eis gewesen bist. Ne? Im Endeffekt müssen wir uns ja nichts sagen. Oleg war Torhüter des Jahres vor 2 Jahren. Meiner Meinung nach hätte es Krakow und Ilja hätten es in deren Zeit genauso verdient. War aber natürlich das, halt auch in der Liga prinzipiell es immer sehr gute Goalies gehalten haben. Von daher ist es immer schwierig, Tode des Jahres zu werden. Jetzt so rückblickend von den dreien, mit denen du jetzt hier in Grimmelschau zusammengespielt hast, von wem hast du jetzt am meisten mitnehmen können?
Das ist schwer zu sagen. Ich kann dadurch, dass ich ja mit 22 hergekommen bin, jetzt bin ich 26, das war immer so abschnittsweise, wo ich mir was rausnehmen könnte. Und für jeden Abschnitt war das unglaublich wertvoll. Zum Beispiel fangen wir an mit Gratschner. Mein erstes DL2-Jahr. Und er hat dann gesagt so, hey, er trainiert im Sommer mit einem, ist nur ein Beispiel, er trainiert im Sommer mit einem Off-Ice-Coach. Hat seinen eigenen, macht da die Pläne und so weiter. Dadurch habe ich dann auch relativ früh angefangen, mir auch einen zu suchen, und habe das dann auch durchgezogen. Mit Ilja habe ich mich auch gut verstanden. Der hat mir dann auch noch weitere Tipps gegeben als junger Torhüter, wie man auch mit den anderen Spielern umgeht oder sowas. Einfach allgemein. Und ja, mit Oleg war es eigentlich auch lustig. Hat nicht viel gesprochen. aber auch da trotzdem, dass man da auch einfach durchzieht. Und für jeden Lebensabschnitt war das eigentlich genau das Richtige, was ich gebraucht habe.
Jetzt gab es die letzten 3 Jahre die spezielle Kunst, dass sowohl Ilja, Oleg und auch du sehr dem Russischen mächtig seid. Und ich würde wetten, jetzt mal Vladi ausgenommen, der kann es dieses Jahr auch, hat es die letzten Jahre, hätte es sein können, dass wenn ihr wütend seid oder euch irgendwas sagen wollt, was die Spieler nicht verstehen, es hätte kein anderer in der Kabine verstanden.
Haben wir auch.
Danke, das wäre nicht meine Frage gewesen.
Haben wir auch.
Ist das was, wo ihr sagt, okay, pass auf, wenn wir jetzt mal unter uns?
Ja, haben wir auch.
Okay.
Ich glaube, das ist auch ganz normal. Also bei den Amerikanern oder Kanadiern ist halt ein bisschen schwer, die Wut zu verstecken vor anderen. Ja. Da müssen sie halt leise reden. Wir hatten das Privileg, dass wir das gut verschleiern konnten und haben dann auch auf Russisch dann unseren Frust rausgelassen. Aber ich glaube, die Jungs wussten auch, wenn wir dann gesprochen haben, dass wir wütend sind,
ja, okay.
Weil normalerweise würden wir dann auf Deutsch oder Englisch sprechen,
ja.
Aber wenn wir uns beide was zu sagen hatten und es gerade viel los war, und dann haben wir einfach auf Russisch gesprochen.
Ja. Ist natürlich auch schön, wenn man so eine kleine, was für sich halt im Endeffekt hat, ne?
Ja.
Jetzt hast du ja gerade eben schon über den Sommer gesprochen und dass du den dann endlich ab Ende Mai dann auch genießen konntest. Jetzt haben wir ja schon gesagt, ihr seid nach Ravensburg umgezogen, du und deine Verlobte, ich habe vorhin Freundin gesagt, das müssen wir jetzt korrigieren, Verlobte.
Richtig.
Gratulation dazu.
Vielen Schneiz. Dank.
Wie habt ihr den Sommer noch verbracht?
Zu dem ganzen Stress mit Grimmitschau kam auch ja der Umzugsstress auch noch. Die ersten paar Wochen war erstmal angesagt, ich kümmere mich um alles andere. Und ich habe so gut versucht, wie es geht, meine Verlobte, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann. Hat eine Stelle angefangen. Und dann natürlich auch Familienbesuche, viele. Dann mein jährlicher Besuch in Ingolstadt bei meinen alten Teamkollegen und bei alten Freunden. Im Urlaub waren wir. Dann der Bodensee ist nicht weit. Da war man natürlich auch ein paar Mal.
Bisschen segeln.
Richtig. und einfach die Gegend erkunden, wo wir denn jetzt wohnen. Und ja. Paddle Tennis haben wir uns für uns entdeckt.
Sehr geil, machen jetzt viele, genau.
Ja, ist gerade so im Kommen. Habe ich auch versucht, ein paar Jungs hier zuzustimmen, aber die sind alle noch im Golffieber, solange das Wetter noch gut ist.
Ja.
Vielleicht geht es im Winter Indoor ein bisschen besser.
Wo hast du hier die Möglichkeit, Paddle Tennis zu spielen?
Ich glaube in Chemnitz.
Ah, okay.
Müsste der nächste sein, außer ich irre mich. Dann sollen die Leute mir bitte auf Instagram schreiben.
Okay.
Falls sie einen guten in der Nähe von Krimmitschau haben.
Ja.
Okay. Würde mich freuen.
Jetzt hast du ja gerade eben das schon angesprochen. Jetzt bist du ja im Sommer wieder zurück nach Krimmitschau gekommen. Wir haben jetzt die Vorbereitung gespielt. Und ja, ich habe es mit Jussi ja auch schon letzte Woche im Podcast. Was, letzte Woche oder vorletzte Woche? Keine Ahnung. Haben wir schon darüber gesprochen, dass die Vorbereitung ja relativ, ja, so semi-gut lief. Von den Ergebnissen her. Jussi hat gesagt, pass auf, die Ergebnisse interessieren mich eigentlich nicht. Mich interessiert es ja eher, was sehe ich in dem Spiel, wo wir uns halt im Endeffekt verbessern müssen. Wie habt ihr denn im Team die Vorbereitung beurteilt?
War eine harte Vorbereitung. Ja, wie du gesagt hast, Spiele waren semi-gut.
Von den reinen Ergebnissen her.
Genau, genau. Ja. Und das hat uns dann auch am Anfang, haben wir uns Kopf drüber gemacht. Aber da hat Jussi ganz schnell eigentlich gesagt, hey, darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wir haben das und das bisher trainiert. Das und das war unser Hauptmerk bei diesem Spiel. Das und das haben wir gut umgesetzt. Und jetzt können wir den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, das war auch so dein Plan. Nicht alles hektisch bis vor das erste Vorbereitungsspiel, dass da alles stehen muss, sondern so Schritt für Schritt, dass dann für Krefeld dann alles steht.
Ja.
Und wie ich finde, hat es gut funktioniert.
Wie man gesehen hat, ne?
Ja.
Also hattet ihr eigentlich auch keine Bedenken im Team jetzt, was den Saisonstart anbetrifft? War ja schon auch, sag ich mal, aus Fansicht, wo man gedacht hat, oh Gott, naja, jetzt hast du das erste Wochenende, hast du gut gespielt, dann läufst du wieder nicht so gut. Ja, okay, gut, dann verlierst du, glaube ich, noch in Leipzig irgendwie. Dann gewinnst du das letzte Spiel wieder gegen Leipzig. Naja, gut, was ist jetzt auch wirklich so Leipzig als Gradmesser?
Genau.
Nächste Woche kommt Krefeld. War dann schon eher ein bisschen auch eine Unruhe, sag ich mal, im Umfeld zu spüren. Wie habt ihr es als Team wahrgenommen?
Eigentlich anders. Also ich glaube, da war jeder ruhig, jeder wusste, was wir können. Und da hat jeder auch einfach dem Trainer vertraut und seinem Nebenmann, dass wir da draußen halt alles geben, und hat gut geklappt.
Jetzt würde ich gerne mit dir mal über das Goalie-Duo Reich-Schneider reden. Da haben wir ja vorhin schon das kurz angerissen. Ich hatte ja auch schon Kevin mit ein paar Sprachnachrichten bei mir im Podcast, und er gesagt hat hier, es war im August oder im Juli, glaube ich, da hat er gesagt, ich kenne Christian nicht. Ihr habt euch ja, glaube ich, vorher nie irgendwie mal begegnet.
Nee.
Was sehr Kurioses.
Sind immer aneinander vorbeigelaufen.
Genau, genau.
So sagen
ist das jetzt, was du, wenn du jetzt mal so schaust, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass ihr euch jetzt erst hier kennengelernt habt?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht?
Also ich verstehe mich mit ihm super.
Ja.
Hätte man sich vorher kennengelernt, hätte es gut ausgehen können. Hätte auch genauso gut schlecht sein können. Also deshalb, ich weiß es nicht.
Wie ist denn das, wenn du jetzt einen Goalie hast, den du vielleicht vorher schon ein paar Mal nicht im Team gehabt hast, oder den du irgendwo aus der Liga her kanntest?
Ich glaube, aus der Liga ist dann nicht so schlimm, weil man ja trotzdem nur gegeneinander gespielt hat. Vielleicht ist da der Ehrgeiz höher, als wenn man sich nicht kennen würde. Aber wenn man schon vorher im Team gespielt hat und es da aber schon gekracht hat oder nicht so eine gute Stimmung war, dann ist das eigentlich katastrophal.
Nimmt man es dann wieder mit. Ja.
Genau.
Wie lange hat es jetzt bei euch gedauert, bis ihr miteinander warm geworden seid?
Tag 1.
Okay.
Ja, also würde ich sagen, weil wir waren im Fitnessstudio in Merane, Sportpark Merane. Da haben wir unsere Einheiten immer. Das ganze Team macht das Warm-up zusammen und dann Spieler machen dann die Vorgaben vom Trainer. Und Trainer sagt heute, Tschüssikowski, ihr könnt machen, also nicht was ihr wollt, aber ihr wisst selber, was ihr braucht.
Ja.
Macht das.
Ja.
So, und dann direkt zusammen angefangen zu trainieren. Und dann kommen dann immer so dumme Sprüche von den Spielern, so, ja, hey, stehst nur da, schwitzt ja nicht mal, was macht ihr eigentlich?
Ja.
Und dann haben wir uns immer zusammengetan und dann haben wir die Spieler so ein bisschen so, hey, warum stehst du jetzt nur da?
Ja, schwitzt ja
haben nicht so ein bisschen, ja, genau, haben wir so ein bisschen auch uns zusammengetan, angestachelt. Aber wir stehen uns super und hat direkt super harmoniert.
Gibt's dann im Endeffekt schon, bevor ihr euch das erste Mal in der Vorbereitung dann hier seht, wenn das ganze Team so zusammenkommt, gibt es dann auch vorher schon mal irgendwie einen WhatsApp-Austausch oder sonst irgendwas? Oder wartet man da wirklich ab, bis das erste Team-Meeting in der Kabine ist?
Es gibt auch vorher schon was. Also dieses Jahr war es zum Beispiel so, WhatsApp-Gruppen wurden erstellt. Einmal Trainerteam mit uns, dann eins mit der Geschäftsführung, wo irgendwelche wichtigen Infos außerhalb vom Eishockey an uns gebracht werden. Dann haben wir noch eine private Mannschaftsgruppe. Und dann wird da mal reingeschrieben am Anfang. Zum Beispiel das Stadtfest war ja erst. Normalerweise ist es ja immer nach unserem Start.
Genau.
Dieses Jahr war es davor. Nichtsdestotrotz haben sich da ein paar Jungs, die schon da sind, haben gesagt, Jungs, da und da Stadtfest. Wer Lust hat, kommt dahin, wir treffen uns da und da. Und da haben sich dann schon die ersten dann zusammen getroffen.
Mhm.
Oder bei Skycy im Schrebergarten.
Genau.
Da auch eine kleine Zusammenkunft. Ja. Da hat er uns zum Grillen mal eingeladen, dass man sich da auch kennenlernt. Oder dann mal gefragt, hey, wer spielt Golf, wer hat Lust? Ja, genau.
Genau.
Und da lernt man sich dann schon vorher kennen.
Ja. Jetzt hast du mir eigentlich schon die nächste Frage auch so ein bisschen vorweggenommen, denn es ist ja so, dass ihr als Torhüter-Duo oder Trio, je nachdem, in der Regel ist es ja eigentlich ein Trio, seid ihr ja eigentlich ein Team im Team? Oder wie definiert ihr euch?
Also ich persönlich sehe das, wir sind trotzdem ein Team.
Mhm.
Aber jetzt vom körperlichen, sportlichen Aspekt machen wir eigentlich eine ganz andere Sportart als die Jungs.
Ja.
Deshalb auch das andere Krafttraining und so weiter. Aber nichtsdestotrotz denke ich, wir sind eigentlich trotzdem nur ein Team und kein Team im Team.
Jetzt ist es aber ja so, und das hatte ich auch schon Kevin gefragt, oder wollte ich ihn das fragen? Ich weiß es gleich gar nicht. Aber dann frage ich dich vielleicht zuerst.
Okay.
Jetzt ist es ja so, dass ihr auf der Goalie-Position, sehe ich zumindest so, dass da die Schwierigkeit ist, dass ihr zwar Partner und Konkurrenten zugleich seid. Denn derjenige, der nicht spielt, ist ja immer darauf angewiesen, dass sich der andere im Worst Case verletzt oder im anderen schlechten Fall einfach schlecht spielt. Wie geht ihr damit um?
Ich denke, dieses Jahr ist auch da besonders, man gönnt den anderen trotzdem, dass der eine gute Leistung bringt und so weiter. Und da ist, du kannst das nicht beeinflussen, was beim anderen passiert, also machst du dir auch keinen Kopf drum. Das, was du beeinflussen kannst, ist dein Training. Und deshalb sollte man da auch einfach weiter dranbleiben, da sein Bestes geben. Und wenn dann mal die Chance da ist, die auch nutzt.
Mhm.
Und ich glaube, so ist die Vorangehensweise dieses Jahr auch von uns beiden.
Okay.
Also, auch, er wurde ja letztes Wochenende Freiberger Star of the Week.
Mhm.
Ich habe seine ganzen Bilder durchgeliked.
Ja.
Dasselbe auch wieder bei mir.
Du, dieses Jahr?
Dieses Wochenende.
Dieses Wochenende, genau.
Genau. Und dasselbe kam auch von ihm zurück nach dem Spiel. Genau, Samstag war das, kommt er zu mir an die Kaffeemaschine, umarmt mich, sagt, hey, richtig geiles Spiel.
Ja.
Vor dem Spiel beim Abklatschen wünschen wir uns viel Spaß und sowas. Also, man ist da nicht böse oder sauer auf einen, weil der andere kann ja auch nichts dafür. Der will ja auch einfach nur Eishockey spielen und Spaß haben. Und deshalb einfach nur sein Bestes geben. Und das drauf fokussieren, was man beeinflussen kann.
Aber im Endeffekt ist es ja auch so, wenn du jetzt einen Torhüter hast, der permanent gute Leistungen abliefert, klar, der kriegt vielleicht mal seine Pausen, die er auch braucht, dann kommst du vielleicht in dieser Liga mit 52 Spielen, der eine auf 40, der andere auf 12. Wie macht man das dann, dass man dann trotzdem zufrieden ist? Es ist ja dann, also reduzierst du das dann immer runter auf die Trainingsleistung, sagst ja, okay, gut, dann hat er halt einfach besser trainiert oder?
Nee.
Ist ja dann doch, finde ich, schon schwierig, weil man ja doch dann auch irgendwo ein Stück weit ja egoistisch vielleicht auch denken muss, oder?
Natürlich. Aber ich weiß nicht, wie andere rangehen.
Mhm.
Wenn es bei mir so wäre, dann würde ich auch einfach sagen, okay, ich kann nichts dran ändern. Mhm. Ich muss da halt jetzt einfach weitermachen. Und dann ist es auch so. In dem Sport gehört auch viel Glück und viel Timing dazu.
Ja.
Und es kann natürlich sein, dass dann mal eine Saison so läuft. Aber es heißt ja nicht, dass die nächste dann auch so laufen muss. Mhm. Und warum sollte man dann den Kopf in den Sand stecken, wenn man dann nächste Saison vielleicht die Chance bekommen würde, sich zu zeigen?
Ich hatte jetzt vor der Saison gesagt, nachdem ich mir Kevins Statistiken mal angeschaut habe und hatte mir gerade auch nochmal die Highlights, Magenta macht es ja möglich, nochmal die Highlights angeguckt von seinem Playoff-Spielen in Ingolstadt, wo er, weiß ich, Michael Garteig oder Michael Garteig verletzt hat, ist er ja sozusagen in der Playoff-Runde reingerutscht in Ingolstadt damals und hat ja grandios abgeliefert mit auch nur 94er oder 95er Fangquote und es war ja erst im Finale dann Schluss.
Ja.
Hab ja dann so gedacht, okay, auch mit dem Wissen, warum Kevin diesen Knick in seiner Karriere dann drin hatte, hab mir dann gedacht, alter Vater, das Goalie-Duo Reich-Schneider könnte, oder Schneider-Reich, je nachdem, wie du das jetzt drehen und wenden willst, aber wahrscheinlich kommt R vor S, wahrscheinlich deswegen.
Vielleicht,
ja. RST, ja.
Ja.
Könnte ein ganz geiles werden, im Endeffekt. So, wenn ich mir jetzt das erste Wochenende angucke, oder die ersten beiden Wochenende angucke, wir haben es gerade eben schon gesagt, Kevin mit einem guten ersten Wochenende, du mit einem verdammt geilen zweiten Wochenende. Was würdest du jetzt sagen? Was können wir denn von dem Goalie-Duo Schneider, Reich-Schneider erwarten?
Ich hoffe, eine gute Saison mit einem guten Ende. Auf jeden Fall, Playoffs ist halt unser Ziel.
Mhm.
Und da ziehen wir beide am selben Strang. Und ich glaube auch, dass wir uns dadurch, dass wir auch so viel uns gegenseitig gönnen, trotzdem hart an uns selber arbeiten möchten. Und das pusht uns dann auch nochmal.
Was macht, außer dass ihr euch jetzt auch so gut versteht, ein gutes Goalie-Duo aus? Auch die Kommunikation vielleicht im Training zu sagen, hey, pass mal auf, du hättest jetzt da so oder stell
das... Also im Training pfuschen wir uns gegenseitig nicht rein.
Ah, okay.
Ja, weil wie ein genauer Experte vielleicht bemerkt hat, dass wir beide einen unterschiedlichen Stil spielen.
Mhm.
Deshalb vielleicht sagen wir, hey, daran muss ich arbeiten und dann sagt der andere so, ja, probier das mal so.
Mhm.
Aber zu ihm hingehen und sagen, hey, mach das so und so, da, das war falsch, das machen wir nicht.
Mhm.
Also Kommunikation ist sehr wichtig. Und vor allem, was ein gutes Goalie-Duo ausmacht, ist, auch abseits vom Eis in der Kabine, wie man miteinander umgeht und auch so Kleinigkeiten oder macht der eine viel Späße mit einem oder ist der eher ruhig und du wirst nur ignoriert, das hilft am meisten eher nicht so. Man muss einfach gut auskommen und das kann man aber auch nicht erzwingen und deshalb bin ich eigentlich relativ froh, dass auch Kevin da ist, dass es gut klappt.
Das ist super. Jetzt habe ich ja vorhin schon darauf angesprochen, wann du wusstest, wann du spielst. Wie hält Jussi generell so die Kommunikation mit euch? Also redet er viel mit euch? Gibt ja relativ frühzeitig schon die Signale, okay, mit dem plane ich jetzt, wer spielt, wer nicht. Ich hatte zum Beispiel Jussi im Podcast gefragt, wie er das prinzipiell mit euch handelt. Ist es jetzt eine klare Starter-Backup-Regel oder ist es eine 1A, 1B und er wird wirklich reagieren, wenn einer nicht gut spielt, dann kriegt der andere seine Gelegenheit und spielt wieder so lange, bis er dann auch mal sagt, okay, du hast halt mal einen Blackout, weil du kannst ja nicht über 52 Spiele abliefern, das wäre wünschenswert, aber logischerweise hat Jussi auch gesagt, ist es ja nicht realistisch. Also wie hält das Jussi mit der Kommunikation zwischen euch?
Kurz und knapp. Also, auch relativ spontan, er lässt sich da lange Zeit, überlegt auch viel, redet auch mit den Spielern. Was deren Meinung ist, redet mit ESA und lässt sich da die Option offen.
Ja.
Und will schauen, wer wie ist im Training, was sagt ihm sein Bauchgefühl, was meinen die anderen, wie waren die letzten Spiele. Genau.
Ist es auch gegnerbezogen, welche Mannschaft oder welcher Torhüter zu welcher gegnerischen Mannschaft passt?
Könnte man meinen, meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube nicht.
Okay.
Also ich glaube, das ist egal.
Weil du gerade von Spielstilen gesprochen
hast. Genau. Aber ich glaube, einige Trainer sagen, hey, der Torwart kann einfach nicht gegen diese Mannschaft spielen oder der tut sich da schwer oder der hat da schon mal gespielt, der kennt die, der muss da jetzt unbedingt rein. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es ist eigentlich wirklich, wir wollen uns auf uns schauen und ich glaube, so regelt das Jussi auch mit den Torhütern.
Jetzt ist es ja so, dass durch diese komplizierte U-Regel jetzt viele Mannschaften, ist mir übrigens aufgefallen, egal ob es Düsseldorf ist, Kassel macht es ganz genauso, immer einen ihrer Ü-Spieler oder Ü-Goalies komplett draußen lässt und dadurch einen Jungspieler ins Tor stellt, wie bei uns Leo Karasow? Leo, glaube ich. Hat sich jetzt anscheinend so ein bisschen gefestigt in der Liga. Was hältst du davon?
Also, wenn es anders nicht geht, dann ist das wahrscheinlich die beste Lösung, diese Regel zu umgehen, sage ich mal. Und ich denke, dass wir auch wahrscheinlich davon mal Gebrauch machen müssen.
Ja.
Weil es halt einfach anders nicht geht. Im Endeffekt, die Regel ist halt, wenn du, wer die besten jungen Spieler hat, der hat die besten Chancen, weil die kann man die ganze Zeit durchspielen lassen. Da weiß man, okay, der kann erste, zweite, dritte oder im Powerplay, die performen halt einfach. Da ist es kein Problem. Wenn du jetzt aber Spieler hast, die noch sehr entwicklungsbedürftig sind, die vielleicht ihr erstes Jahr hier haben, im Profibereich oder sowas, und man nicht so auf die setzen kann, dann ist es halt für einen eher schwer.
Jetzt habe ich auch noch kurz eine Zwischenfrage, weil das hatte ich vorhin vergessen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast, oder ihr habt, Kevin und du, ihr habt zwei verschiedene Spielstile.
Ja.
Die erste Frage ist, was ist der Unterschied? Für mich jemand, der da, also wenn das jemand als Zuschauer sieht, was jemand für oder was, welcher Goalie jetzt welchen Spiel sie sieht. Ich kenne Butterfly, gibt es auf jeden Fall, aber mehr habe ich jetzt auch. Also das ist jetzt mein NHL Playstation-Wissen, nenne ich es mal so. Was ich nur von außen sehe, ist, Es gibt Torhüter, die erhalten den Puck beim ersten Schuss schon fest. Also die halten viel.
Ja.
Dann gibt es Goalies, die lassen viel nach links und nach rechts prallen. Und es gibt Goalie, der lässt viel nach vorn prallen. Was würdest du sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen euren Spielstilen?
Also zunächst, also so dieses klassische Butterfly- und Stand-Up-Goalie.
Ja, danke.
Das genau. War's, ja. Das man von der PlayStation kennt oder vielleicht vom letzten Jahr mit Oleg Schelin und mit mir.
Ja, okay.
Achso, okay. Ja, also Oleg ist ja eher oldschool, würde ich das mal betiteln. Aber es funktioniert ja trotzdem.
Oleg ist dann was?
Wäre dann Stand-Up, aber das ist dann auch schon, also Stand-Up, das war halt früher. Da hast du noch mit den alten Matten gespielt und konntest du eh nicht gescheit rutschen, deshalb standen die halt einfach meistens nur. Mittlerweile spielt fast jeder Butterfly, aber da gibt es ja dann auch schon Block-Torhüter und einmal Reaktiv-Torhüter. Der Block-Torhüter, der versucht, sich in den Schuss reinzubewegen und dann dadurch immer mittig zur Scheibe zu sein. Und der Reaktiv-Torhüter, dem ist es dann im Prinzip egal, wo er steht, und versucht dann den Winkel durch seine Hände zu verkürzen und die Scheibe dann zu fangen oder frühzeitig abzuwehren. So ist die Theorie.
So ist die Theorie. Gibt es da Unterschiede jetzt, was für die Verteidigung?
Im Prinzip eigentlich nicht. Also wenn die Scheibe nach vorne wegspringt, ist eigentlich immer schlecht. aber wenn sie in die Ecken gehen oder sowas, ist eigentlich auch ganz normal.
Ja.
Und die Verteidiger müssen sich da eigentlich nicht so großartig umstellen.
Okay. Jetzt ist es ja so, das hast du mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass genau das ja auch der Unterschied ist zwischen dir und Kevin.
Genau. Also Kevin ist da eher Blockrichtung, ich bin eher der Reaktivtorhüter. Das ist einfach dem Torwarttrainer geschuldet, wo wir groß geworden sind oder mit dem wir im Sommer arbeiten. Genau.
Was wir jetzt noch kurz dazu sagen müssen oder was ich jetzt noch ganz kurz sagen muss, ist, das ist schon die zweite Aufnahme, die wir jetzt gerade eben gestartet haben, denn meine Karte war voll und ist zwischendrin abgebrochen. Ich hoffe, ihr habt den Schnitt nicht gemerkt, aber nur zur Erklärung, jetzt werden wir den kompletten Part, den wir ein bisschen ausführlicher hatten, überspringen, wenn wir auf die Gegner am Wochenende schauen, Bad Nauheim und Rosenheim, weil es einfach schon um 10 ist und ich will dich jetzt gerne wieder nach Hause entlassen.
Aber dafür ist ja Scott Faeser da.
Servus, Eispiraten-Fans. Scotty hier aus Rosenheim und viel Glückwunsch vor der großen Derby-Sieg gegen Weißwasser am Sonntag. Und das ist auch ein noch großes Spiel dieses Sonntag für mich, wann die Eispiraten kommt zum Rosenheim. So, Steve hat für mich ein paar Fragen bestellt, so I'll answer those in English. And yeah, I'm doing well here in Rosenheim. My wife and I are settled in, and it's a beautiful city and the surrounding area, so we've been able to enjoy some of those aspects while the weather was still nice, but now we're into the hockey season grind. And yeah, our team is off to a decent start. We've had a couple wins, and I think we've learned that, like in past years, it's going to be another tight league, and anybody is going to be able to beat anybody on any given night. So I see, even with a shortened staff in Krimichow, they can take down a top team like Krefeld. So good to see that there's some, yeah, positive signs in back in Krimichow. I don't know if it's the leadership of Dominic Walsh or the calming presence of a Felix Thomas. I don't know what it is, but good to hear that there's some positive signs back in Krimichow. And I'm looking forward to seeing some of those familiar faces again this upcoming Sunday. It'll be a little different for me, just not being in the red and white, but definitely looking forward to seeing those familiar faces and, yeah, both on the team and some of the fans. So, yeah, it'll be a big, big game this upcoming Sunday, and Steve asked, looking back at my time in Crimmitcho, my thoughts, and I don't think it's any secret that it's a important, memorable time in my life for sure. 4 years. I remember the first time I arrived in Sand Park. I think Caddy had picked me up from the airport, and I had no idea what to expect of the city or the town or the experiences to come. But I look back at them with very fond feelings, and obviously it had its ups and its downs, both with the team and me personally. Some success and some tough injuries, but along the way, the most important thing is just the people that I've met and the relationships that I made over those years. And I just look back at all the people who helped me out along the way, in the first days and weeks. But then over the years, I'm not even going to begin to name names, because so many good people just along the way helping me out in my time in Crimmitcho, and making such a new place for me feel like home. So I look forward to my return in November to play back in Sand Park again. I looked at the date right away, and it's I think in late November. So I'm sure it will be cold, and I wouldn't have it any other way. Definitely look forward to playing in Sand Park again, and in front of such a great atmosphere. But looking forward to this upcoming Sunday and seeing some familiar faces, and well wishes back to everybody in Crimmitcho, and we'll see you soon. Bis bald aus Rosenheim. Ciao for now.
Wie sehr freust du dich aufs Wiedersehen mit Scotty?
Natürlich, wir haben ja 4 Jahre zusammengespielt.
Ja.
Super Typ, waren auch Nachbarn.
Ja.
Super Mensch.
Das definitiv. Ich möchte nur noch einen Punkt ansprechen, weil du das so ganz toll vorhin im Vorgespräch zu mir gesagt hast. Du hast mir erzählt, dass Jussi euch vor der Saison oder in der Vorbereitung gesagt hat, so eine Mannschaft wie das werdet ihr nicht oft haben. Also, was ist wirklich das Spezielle in dieser
Genau,
Truppe?
also Jussi hat gesagt, Jungs, schaut euch um. Das, was wir hier haben, ist was ganz Besonderes. Das werdet ihr nicht oft in eurer Karriere haben. So eine Truppe, wie wir jetzt haben. Genießt es und macht das Beste draus. Einfach, weil sich keiner zu schade ist, die Drecksarbeit zu machen. Jeder ist für den anderen da und jeder möchte einfach nur das Beste für das ganze Team und schaut nicht nur auf sich selber. Und das ist was ganz Besonderes.
Jetzt habe ich ja vorhin die Frage gestellt, die möchte ich jetzt auch zum Schluss stellen. Wenn wir zu unserer Halbfinalsaison eine Mannschaft hatten, die wie Ronny und auch wie Jussi und auch wie Buschi gesagt hat, über ihren Verhältnissen gespielt haben, haben wir dann dieses Jahr eine Mannschaft, die durch ihren Charakter das Gleiche eigentlich ist, imstande zu leisten?
Zu leisten, ich denke schon. Aber der gleiche Charakter nicht. Aber ich hoffe, das wird richtig gut. Und die Jungs werden da auch alle Gas geben. Und die sind alle, wie gesagt, alle hilfsbereit und jeder sieht nur das Team als
Ja.
Ganzes.
Jetzt schneit die zweite Frage oder die zweite Schlussfrage. Wie viele Punkte holen wir am Wochenende?
Natürlich 6.
Genau, das hast du mir vorhin auch schon gesagt. Das freut mich. Christian, wir beenden jetzt den Podcast zum zweiten Mal. Ich wünsche dir wieder alles Gute für die Saison.
Vielen Dank.
Vor allem bleib gesund, das ist das Wichtigste. Verletzungsfrei.
Jawohl.
Dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht nochmal im Podcast sehen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in 2 Wochen Urlaub. Das heißt, der nächste Podcast wird dann in 3 Wochen kommen. Ich hoffe dann mit ganz vielen Punkten auf dem Konto.
Ich hoffe auch.
Genau, du hoffst auch. Und ja, dann sagen wir jetzt hier aus meinem Schuppen, der Heißlüfter läuft immer noch, macht es immer noch schön warm. Tschüss und ciao.
Aus Krimmitschau.
Christian, danke dir vielmals.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.